Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit den Stimmen von Union und SPD hat der Bundestag heute mehrere Änderungen an der Krankenhausreform beschlossen. Sie war vor gut einem Jahr von der Vorgängerregierung in Kraft gesetzt worden und von Anfang an umstritten. Jetzt soll es für die Umsetzung unter anderem mehr Zeit und mehr Geld geben. Ziel der Reform ist es, dass die Kliniken sich stärker spezialisieren und die Versorgung der Patienten verbessert wird.
Zu teuer, zu viele leere Betten, nicht effizient genug. Der deutsche Krankenhaussektor gilt selbst als Patient. Mit seiner Reform wollte der frühere Gesundheitsminister Lauterbach vor 2 Jahren diese Probleme angehen. Kernstück: mehr medizinische Spezialisierung. Nicht mehr alle Kliniken sollten alles anbieten. Leistungen nur noch, wenn sie dafür ausreichend Personal und die nötige Qualität nachweisen. Auf Druck der Länder wurde die Reform jetzt noch einmal angepasst. Dadurch können Kliniken nun bis zu 6 Jahre Ausnahmen von den Qualitätsvorgaben bekommen. Außerdem dürfen sie stärker zusammenarbeiten, um diese Vorgaben gemeinsam zu erfüllen. Die Länder bekommen mehr Gestaltungsspielraum, etwa bei Fachkliniken. Die gesetzliche Krankenversicherung sieht die Änderungen kritisch. Zwar gäbe es Fortschritt, doch Grund zum Jubeln sei die Reform nicht.
Das Gesetz sieht zahlreiche Ausnahmeregelungen vor. Und aus unserer Sicht werden diese dazu beitragen, dass sich die notwendige Strukturveränderung, dass sie sich erheblich verzögert.
Im Bundestag verteidigt Gesundheitsministerin Baken die überarbeitete Reform.
Die Anpassungen geben den Ländern und den Krankenhäusern Planungssicherheit mit realistischen Fristen zur Umsetzung und mit einem soliden Fundament für die Finanzierung des Transformationsprozesses.
Finanziert wird das Ganze künftig auch aus dem Sondervermögen des Bundes, nicht mehr über die Krankenkassen. Kritik kommt von der Opposition.
Ob es in der Praxis dann funktioniert, ist fraglich. Sicher ist aber, es wird ein weiteres bürokratisches Monstrum geschaffen, das die Ineffizienz im Gesundheitswesen weiter steigert.
Wie schnell sich das Gesundheitssystem nun tatsächlich verändert, hängt vor allem davon ab, wie lange die Kliniken künftig von den Ausnahmeregelungen Gebrauch machen.
Auch am 7. Tag des Krieges in Nahost gehen die gegenseitigen Angriffe unvermindert weiter. Und das, obwohl Irans Kampfkraft nach Darstellung der USA geschwächt sein soll. Israels Armee griff nach eigenen Angaben vor allem Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an. Irans Streitkräfte beschossen ihrerseits Israel. Bei Tel Aviv wurde ein Gebäude getroffen. Zugleich setzte Israel seine Angriffe auf Stellungen der Hisbollah im Libanon fort. Beschossen wurden vor allem die südlichen Vororte Beiruts.
Bomben auf Beirut. Die libanesische Hauptstadt vielerorts in dichten Rauch gehüllt. Israel greift auch heute die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz an. Gewaltige Zerstörung und viele Unbeteiligte, die Schutz suchen. Libanons Regierung alarmiert. Die Folgen dieser Vertreibung auf humanitärer und politischer Ebene könnten beispiellos sein. Eine humanitäre Katastrophe zeichnet sich ab. Etwa 100.000 Menschen seien in den ersten Tagen dieses Krieges im Libanon vertrieben worden, sagt das UN-Flüchtlingshilfswerk. Es werden täglich mehr. Wir konnten nichts von zu Hause mitnehmen. Alles, was wir besitzen, mussten wir zurücklassen. Haben nur das, was wir am Leib tragen. Unser Leben ist wichtiger als alles andere. Viele 10.000 Vertriebene soll es nicht nur im Libanon, sondern auch im Iran geben. Von dort gelangen aber nach israelischen und US-amerikanischen Bombardierungen weiter nur wenige Bilder in die Welt. Das Internet größtenteils blockiert. Bürger und unabhängige Journalisten dürfen von Angriffen, wie offenbar hier in Teheran, keine Videoaufnahmen veröffentlichen. Es herrscht große Angst vor dem Regime. Das strahlt heute im Staatsfernsehen diese Bilder aus. Raketen und Drohnen sind gegen Israel gerichtet, aber weiter auch gegen die arabischen Golfstaaten, etwa Bahrain oder Kuwait. Diese Aufnahmen sollen den Angriff auf eine US-Basis in Kuwait zeigen. Das iranische Regime verteidigt sein Vorgehen. Wir haben keine andere Wahl, als bis zur letzten Kugel und bis zum letzten Soldaten, den wir haben, Widerstand zu leisten. Das ist für uns ein sehr heroischer, nationalistischer Kampf. In den USA gibt sich Präsident Trump siegesgewiss, fordert den Iran heute zur bedingungslosen Kapitulation auf. Die Kampfhandlungen im Nahen Osten aber gehen weiter an verschiedenen Schauplätzen. Der Libanon, wo Israel weiter in die Offensive geht, ist nur einer davon.
Die Menschen im Libanon sind also ein weiteres Mal Opfer des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Und die Hisbollah betont, sie werde die Waffen nicht niederlegen. Angst hat die Bevölkerung aber auch auf der israelischen Seite der Grenze. In der nördlichsten Ortschaft Israels, Mithullah, ist die Sicherheitslage angespannt. Angriffe der Hisbollah bestimmen hier den Alltag. Immer wieder gibt es Luftalarm.
Tamira Lang warnt unser Kamerateam, dass hier jeden Moment der Alarm losgehen kann. Sie ist Freiwillige im Sicherheitsteam von Mithullah im Norden von Israel. Von ihrem Küchenfenster aus kann sie den Libanon auf der gegenüberliegenden Bergkuppe sehen. Wie wir erwartet haben, unterstützt die Hisbollah den Iran. Und sie bombardieren uns sehr schwer. Und dann geht der Alarm los. Jetzt müssen wir in den Schutzraum. Heute Nacht werden wir hier schlafen. Vom Grenzgebiet aus lassen sich auch die massiven israelischen Angriffe im Süden des Libanon beobachten. Von dort kommen die Drohnen und Raketen der Hisbollah, die im Norden Israels wieder den Alltag bestimmen. Militärexperte Gidi Harari sagt, Israel habe auf eine Gelegenheit gewartet, gegen die Hisbollah erneut vorzugehen. Wir haben nicht viel Zeit, denn Präsident Trump will das alles bald beenden. Wir haben jetzt die große Chance, die Hisbollah sehr hart zu treffen, sodass die libanesische Regierung wieder die Kontrolle über den Libanon übernehmen kann. Eine Sicht, die viele Menschen im Norden von Israel teilen.
Sophie von der Tann in Tel Aviv. Das ist ja nicht der erste Versuch, die Hisbollah auszuschalten. Ist Israel diesem Ziel jetzt einen Schritt näher?
Das ist zumindest das erklärte Ziel des israelischen Armeechefs. Der hat gesagt, man werde nicht aufhören, bis die Bedrohung durch die Hisbollah zerstört sei. Der rechtsextreme israelische Finanzminister Smotrich hat sogar damit gedroht, dass Dachir, der Stadtteil in Beirut, so aussehen werde wie Khan Yunis, die komplett zerstörte Stadt im Süden vom Gazastreifen. Wir konnten selbst an der Grenze zum Libanon mitbekommen, wie massiv das israelische Militär dort im Libanon gerade vorgeht. Allerdings ist natürlich die Frage, inwiefern diese militärischen Angriffe, unter der die Zivilbevölkerung im Libanon ja auch stark leidet, tatsächlich die Hisbollah zerstören kann. Viele Beobachter gehen davon aus, dass es jetzt vor allem darum gehe, diese Chance, diese Gelegenheit zu nutzen, die man jetzt habe, wo man eben auch die Unterstützung der USA gegen den Iran habe, um massiv gegen die Hisbollah vorzugehen, sie so weit zu schwächen, dass man sich erneut Zeit kaufe.
Im November vergangenen Jahres hat die AfD ihre neue Jugendorganisation gegründet, die Generation Deutschland. Jetzt hat der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen den dortigen Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Laut Innenministerium hat sich die Gruppe kaum verändert. Vor allem personell sei sie so aufgestellt wie die Vorgängerorganisation Junge Alternative NRW. Auch sie galt als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Die Partei will sich juristisch gegen die Einstufung wehren. Wahlkampfendspurt in Baden-Württemberg. Dort wird am Sonntag ein neuer Landtag bestimmt. Derzeit regiert in Stuttgart ein Bündnis aus Grünen und CDU unter Ministerpräsident Kretschmann. Er tritt nicht mehr an. Die Grünen mit Spitzenkandidat Özdemir konnten zuletzt deutlich aufholen. Umfragen sehen sie derzeit Kopf an Kopf mit der CDU und ihrem Spitzenkandidaten Hagel.
Der Kanzler am Nachmittag in Stockach. Merz will ihn unterstützen. Manuel Hagel soll für die CDU Ministerpräsident werden. Doch sein einst großer Vorsprung in den Umfragen ist zusammengeschrumpft. Hagel gibt sich als Kämpfer für die kriselnde Wirtschaft.
Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren eine hohe Leidenschaft entwickelt in der Frage, wie wir Wohlstand eigentlich verteilen. Vielleicht ist da etwas aus dem Blick geraten, die Frage, wie wir Wohlstand eigentlich erwirtschaften.
Einen Wirtschaftswahlkampf führt auch er, Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen. Zeigt sich flexibel, zum Beispiel beim Verbrenner aus. Der Ex-Bundesminister Özdemir orientiert sich am für Grüne eher konservativen Stil von noch Ministerpräsident Kretschmann.
Ich habe in Berlin viel gelernt, vor allem wie man es nicht machen sollte. Und darum will ich alles dafür tun, dass wir auch in Zukunft wieder so regieren, wie sich das bewährt hat. Dass wir die Dinge hinter verschlossenen Türen lösen, so wie es uns der Kretschmann beigebracht hat.
AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmeier war beim offiziellen Wahlkampfabschluss gestern nicht dabei, stattdessen in den USA. Pflegte dort Kontakte zur MAGA-Bewegung von US-Präsident Trump. Die extra angereisten Bundessprecher Chrupalla und Weidel erwähnen den Spitzenkandidaten nicht. Der meldet sich gestern per Videobotschaft, sagt heute zu seiner USA-Reise:
Das war mir wichtig, weil Baden-Württemberg und die Vereinigten Staaten traditionell seit Jahrzehnten gute Handelsbeziehungen pflegen. 30% unserer Autos, 30% unserer Autoteile gehen in die Vereinigten Staaten.
Deutlich hinter den größeren Parteien die SPD. Sie will um Industriearbeitsplätze kämpfen, die FDP Bürokratie abbauen, die Linke bezahlbaren Wohnraum schaffen.
Mit einer Eröffnungszeremonie beginnen zur Stunde die Paralympischen Winterspiele von Mailand und Cortina. Überschattet werden die Wettkämpfe im Vorfeld von Diskussionen über die Teilnahme von Russland und Belarus. Sie dürfen erstmals seit dem russischen Angriffskrieg wieder unter der eigenen Flagge antreten. Einige Nationen boykottieren deshalb die Eröffnungsfeier in Verona. Auch Deutschland nimmt nicht teil.
Flashmob in Verona. Ukrainerinnen und Ukrainer protestieren dagegen, dass 10 russische und belarussische Athleten bei den Paralympics antreten dürfen. Nicht unter neutraler Flagge, sondern für ihr Land. Für ukrainische Sportler eine Provokation. Wir Ukrainer sind da natürlich voreingenommen und entsetzt, weil ihre Symbole für uns mit Aggression, Krieg und andauernder Besatzung verbunden sind. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine überschattet die Eröffnungsfeier in Verona, die soeben begonnen hat. Die ukrainische Delegation boykottiert die Zeremonie. Auch der Deutsche Behindertensportverband ist nicht vertreten. Wir verstehen, dass es unterschiedliche Ansichten gibt. Was mich frustriert, ist, dass manche Sportverbände sich mehr darauf konzentrieren als auf Sport. Sport gibt es in den nächsten 10 Tagen reichlich. Im Curling laufen bereits die Mixed-Wettbewerbe ohne deutsche Beteiligung. Der Deutsche Behindertensportverband ist mit 40 Athleten vertreten.
Am liebsten würde ich vor allem über die Wettkämpfe reden, über die Athleten, weil die bringen hier ihre Lebensträume mit, stehen im Mittelpunkt.
Das deutsche Team wird von der Skifahrerin Annalena Forster und dem Eishockeyspieler Jörg Wedde angeführt. Bei der Eröffnungsfeier werden die beiden Fahnenträger immerhin per Video eingeblendet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 7. März.
Hoher Luftdruck und sehr milde Luft mit Sahara-Staub bescheren uns sonniges Wetter mit kleinen Schönheitsfehlern in Form von Schleierwolken, die es heute Nacht im Westen und Nordwesten gibt. Richtung Osten bleibt es klar und dort scheint die Sonne morgen meist ungestört. Im Süden zunächst noch regionale Nebelfelder, die aber bis zum Mittag der Sonne weichen. Im Nordwesten ist es trüber, von der Nordsee breitet sich Seenebel aus und auch Wolken sind dabei, die in Friesland etwas Regen bringen. Im Osten und Südosten heute Nacht wieder frostig kalt, im Westen teilweise nahe 10 Grad und dort morgen wieder Werte um 20, an der Nordsee dagegen unter 10 Grad. Sonntag vom Norden bis in den Osten neben Sonne auch mal Wolken und etwas Regen, sonst verbreitet sonnig und sehr mild. In der neuen Woche werden die Wolken etwas zahlreicher und bringen Richtung Westen einzelne Schauer oder Gewitter.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragen wir, wie lange die USA den Krieg gegen Iran noch führen können. Und wir schauen nach New York, wo ein Influencer durch seine Videos reihenweise Tierheimhunde vermittelt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.